Brainseeker Consulting sucht einen erfahrenen Leiter Systems Engineering für einen Kunden in Deutschland. Interessenten melden sich bitte direkt bei Tom Heinkel auf LinkedIn. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer. Mein heutiger Gast ist Henrik Bark. Henrik Bark hat an einer Elite-Schule in Hamburg Abitur gemacht, am Gymnasium Omer. Wir hatten letztens 30-jähriges Abi-Treffen und sind fast in der gleichen Branche gelandet. Ich bin ja in mehreren Branchen als Personalberater aktiv, nicht nur in der Luftfahrt, sondern auch noch in anderen Branchen wie Defense und Raumfahrt und ein bisschen im Sport. Aber erst einmal möchte ich sagen, lieber Henrik, hat mich sehr gefreut, dich wiederzusehen, und es freut mich noch mehr, dass wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen beim Aerospace Manager Podcast.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Tom. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es hat auch mich sehr gefreut, dich wiederzutreffen und mich über die Luftfahrt mit dir auszutauschen. Und ja, worauf dann ja auch diese Idee von dir stammte, dass wir uns auch in diesem Rahmen noch einmal über das Thema Luftfahrt unterhalten. Du hast es ja ganz richtig gesagt, ich bin da durchaus ein bisschen enger aufgestellt. Ich kann eigentlich fast nur heiße Luft.
Da haben wir was gemeinsam. Ja? Also alle, die aus Hamburg-Niendorf kommen, haben das vielleicht sogar gemeinsam. Aber das würde vielleicht zu weit führen, bevor wir jetzt auch darüber reden, über wen hast du dich am meisten gefreut beim Abi-Treffen und welche Lehrer hast du vermisst und welche nicht. Komme mal direkt hier zu dir, lieber Henrik. Du bist 50 Jahre alt, im besten Alter. Und ich habe festgestellt, dass du gar nicht Luft- und Raumfahrt oder so studiert hast, sondern einen ganz interessanten Werdegang hingelegt hast. Vielleicht für den Hörer einmal beginnt mit dem Abitur. Wie ging es weiter und wie bist du überhaupt in der Luftfahrtbranche gelandet?
Naja, du kannst dich vielleicht erinnern, ich war ja immer schon so ein bisschen Flugzeugverrückt damals, und das ist auch so aus meinem Elternhaus her bedingt. Mein Vater war Lufthanseat, meine Mutter Reiseverkehrskauffrau, so dass ich ganz früh mit dem Thema Reisen, Luftfahrt in Verbindung gekommen bin. Und es war tatsächlich so, dass als Kind das Beste am Urlaub war eigentlich immer der Flug irgendwo hin, und dann, wenn ich vor Ort war, auch der Flug wieder zurück. Also das war wirklich das Highlight der Ferien, dass ich irgendwie mitfliegen durfte. Und ja, so kam es, dass mich von Kindesbein an das Thema schon immer brennend interessiert hat und auch fasziniert hat. Und nach dem Abitur, ja, habe ich dann eine Stelle beim Deutschen Roten Kreuz am Flughafen Hamburg bekommen und habe dort Rollstühle geschoben und Erste-Hilfe-Einsätze als Betriebssanitäter geleistet, aber war da auch schon immer eng mit der Luftfahrt wieder verbunden. Habe auch dann noch länger am Flughafen Hamburg über mein Studium, ja, während meines Studiums gearbeitet, und wie das so ist, wie das häufig so ist, also bei mir war es definitiv damals so. Man hat dann ja so eine leichte kleine Sinnkrise. Man weiß nach dem Abi nicht so richtig, wer man ist und was man will und wohin man will. Und eins wusste ich aber ganz genau, ich hatte einen Lichtmoment. Also ich wusste, ich mag die Luftfahrt, aber ich möchte kein Pilot werden, was eigentlich während der Schulzeit nicht so ganz klar war. Aber ich hatte bedingt durch mein Elternhaus, ich hatte so ein bisschen immer diese Attitude, gar nicht, kranig oder gar nicht. Mhm. Was ja eigentlich bedeutet, so entweder fliegen für Lufthansa oder gar nicht. Und dann dachte ich, naja, wenn ich schon diese Einstellung habe, dann brauche ich gar nicht erst da in diese Auswahlverfahren gehen, weil dann fehlt mir diese Leidenschaft zum Fliegen. Und das ist auch tatsächlich so. Also habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Ich habe dann erstmal Geografie studiert, um mich selber zu finden, war dann für 3 Semester in Kiel, habe aber auch da schnell festgestellt, also es war eine tolle Uni und tolle Stadt und auch nette Menschen getroffen. Allerdings war das Studium, dass man sagte, naja, Lehrer möchte ich jetzt nicht werden, und habe mir dann im Nebenfach, hatte ich schon ja öffentliches Recht studiert und auch ein bisschen Zivilrecht, und bin dann auf die Rechtswissenschaften zum Sommersemester 99 umgeschwungen, und so hat mich mein Weg wieder an die Hamburger Uni geführt und habe dort dann Rechtswissenschaften studiert.
Okay, das heißt, du bist Jurist, das nochmal fürs Protokoll hier. Und hast dann dich selbstständig gemacht oder erstmal irgendwo in eine Anstellung dich begeben?
Ja, also korrekt. Ich habe mich nicht gleich selbstständig gemacht. Also das jetzt Feld, Wald und Wiese, das kam für mich dann doch nicht so in Betracht. Und jetzt hatte ich mir überlegt, okay, wie bringe ich meine Stärken mit unter? Und dann hatte sich so ein Fenster ergeben nach dem ersten Staatsexamen, dass mich eine Hamburger Fluggesellschaft, zu der ich Kontakte hatte, dann angesprochen habe, ob ich mir vorstellen könnte, dort mal als Justiziar so auf damals noch Nebentätigkeit auszuhelfen und tätig zu werden. Die hatten halt Probleme mit den ersten Fällen der Flugverspätung, Flugannullierung der Regularie 62 aus 04 und dann so ein paar Kofferfälle nach Montrealer Übereinkommen. Und sie brauchten da einen Bearbeiter für. Also das war eigentlich, wenn man so will, ein bisschen so Beschwerdemanagement. Und hatte dort meine ersten Rechtsfälle dann bearbeitet, zumal ich auch schon selber einmal während meines Studiums einen praktischen Fall an mir auch selber ausprobieren durfte. Da können wir vielleicht gleich nochmal kurz drauf zukommen, weil ich möchte jetzt hier den roten Faden nicht verlieren. Ja, bin, wie gesagt, da als Justiziar dann gewesen und nach dem zweiten Staatsexamen stellte sich dann die Frage, okay, was mache ich jetzt? Gehe ich nach Frankfurt? Dort hatte ich zwei Möglichkeiten gehabt für Luftfahrtstellen bei Luftfahrtgesellschaften. Oder bleibe ich erstmal in Hamburg und so war es dann auch. Dann hat mir die Fluggesellschaften eine Vollzeitstelle angeboten durch die Situation, dass sie damals 10 neue A319 bestellt hatten mit der Option auf 10 weitere und sie brauchten da rechtliche Begleitung, so die ganzen 10 in Leaseback-Transaktionen abzuwickeln und auch die Koordinierung mit den externen Anwälten und den ganzen Stakeholdern, die da noch mit Interesse also dabei waren, Finanzierer, Banken, Leasinggesellschaften. Und das war für mich natürlich unheimlich spannend und habe dann auch gut 3 Jahre in dieser Funktion mitgearbeitet.
In der Festanstellung.
Genau,
korrekt. Das heißt, ja. Du hast mitgeholfen, ich übersetze mal für den Schüler, der das vielleicht jetzt hier hört, du hast mitgeholfen, Flugzeuge zu kaufen, die das Vertragliche begleitet, aber auch die Finanzierung oder stand der Rahmen diesbezüglich schon? Also ich sag jetzt mal, man hat für ein A319, jetzt würfel ich mal, für 70 Millionen Euro ein A3 gekauft und hat den dann weiter verliest?
Ja, also so in etwa war es. Also ich die Zahl lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es war tatsächlich so, dass im Rathaus ganz feierlich der Vertrag unterschrieben wurde. Und dann stellte sich heraus, dass die Finanzierung so als solche tatsächlich noch nicht stand. Also man musste dann nach der Unterschrift erstmal Finanzierer finden. Was bei 10 A319 durchaus für ein paar Schweißperlen bei meinen damaligen Chefs gesorgt hat, so dass wir auch mit unterschiedlichen Finanzierern natürlich sprechen mussten. Also es gab eine Bank, die das begleitet hat, aber die Vorgabe der Bank war auch, dass wir dann Emissionshäuser suchen mussten, die dann Fonds auflegen oder andere Möglichkeit der Refinanzierung dann gesucht hatten, so dass natürlich dann auch die Kredite der Bank irgendwo gedeckt werden konnten und die Banken ihre Sicherheiten hatten. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft, das dann alles unter einen Deckel zu kriegen. Die Transaktion war dann eher so, also wir als Fluggesellschaft haben das Fluggesellschaft bei Airbus, haben die Flugzeuge bei Airbus gekauft. War auch eine tolle Zeit, waren dann halt auch natürlich öfter in Finkenwerder und die Flugzeuge abgenommen, inspiziert und so weiter. Und haben diese dann aber in derselben juristischen Sekunde wieder verkauft. Aber dann auch in derselben juristischen Sekunde wieder zurückgeleast, so dass wir dann Halter dieser Flugzeuge geblieben sind. Nur das waren halt dann ja von den rechtlichen Rahmenbedingungen mit internationalen Partnern, unterschiedlichen Rechtsgebieten, war das natürlich ein unheimlich spannendes Feld für mich, da damals dort dann einzutauchen und auch dann die ersten Verbindungen zu knüpfen.
Da fällt mir gerade ein, lieber Henrik, es gibt für die ganz interessierten Hörer eine Sendung mit der Maus. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo die bei Airbus sind und auch diese Verträge teilweise dann unterschreiben. Relativ alt ist die Folge, da muss jetzt jeder selber irgendwie im Internet das mal recherchieren. Ich habe mir das damals angeschaut und habe das auch teilweise genutzt, um meine neuen Mitarbeiter einzuarbeiten, als ich noch ein Ingenieurbüro hatte. Oder als ich dann auch in der Administration neue Mitarbeiter eingestellt habe. Einfach um zu sehen, wie von einer Niete bis hin zur Auslieferung so ein Flugzeug entsteht. Und die Rumpfschale dann im Norden haben und dann ne, die ganzen logistischen Wege in Europa oder global, die wir so kennen. Okay, aber dann hast du dich ja weiterentwickelt, verstanden, mit einem juristischen Background. Den Geografie-Background, den lassen wir mal beiseite, glaube ich. Sprichst logischerweise hervorragendes Englisch. Da würde ich auch gern gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Inwiefern du im Prinzip direkt in der Schule, ich wusste, du konntest immer gut Englisch sprechen, das erinnere ich schwach. Aber bei mir war das auch so, dass ich mich erst im Job so weiterentwickelt habe und dann auf einmal da in Indien saß vor 10, 20 Leuten und einen vom Pferd erzählen musste. Da lernt man wirklich Englisch sprechen dann. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber vielleicht
No problem.
Genau. Vielleicht gehen wir mal darauf ein. Wie war das bei dir? Konntest du fließend Englisch? Du warst ja in Amerika? Nee, wie war das?
Genau. Okay. Nach der 10. Klasse bin ich ja für ein Jahr nach Arizona an die Highschool gegangen. Da hatten sich dann ja auch unsere Wege sozusagen kurz getrennt. Wir haben uns dann ja in der Schule auch wieder getroffen. Ja. Ich war dann in der 11. Klasse.
Warum hast du dich übersprungen?
Entweder war ich dafür nicht schlau genug oder ich habe einfach zu sehr das Leben genossen. Wahrscheinlich beides.
Ja. Okay, verstanden. Ein Jahr Arizona, korrekt. Okay, und dann geht das natürlich auch locker vom Hocker. Dann bist du ja quasi Native Speaker. Weil auch das für die jungen Hörer nochmal zur Info. Ohne Englisch ist es schwer in der Luftfahrtbranche. Sind wir uns einig, ne? Ja, egal eigentlich, welche Tätigkeit man durchführt, weil alles auf Englisch dokumentiert wird und auch die Kollegen so international sind, da kommen wir ja auch noch gleich drauf zu sprechen, was du für hervorragende, international anerkannte Veranstaltungen durchführst mit Gästen aus der ganzen Welt. Das so als kleiner Cliffhanger. Aber um das berufliche Bild noch abzurunden, du hast eine Fortbildung gemacht zum Luftfahrtauditor, Qualitätsbeauftragten. Mhm. Und Qualitätsmanager. Das sind ja so eher trockene Themen. Sind wir uns da einig? Oder was ist das Spannende daran, um dich mal ein bisschen zu kitzeln hier?
Ja, na, ich bin ja zum einen ein trockener Typ. Ich mag tatsächlich sehr gerne Vorschriften, Normen. Also das muss man ja, da muss man auch so eine gewisse Neigung als Rechtsanwalt bringt man da ja mit. Oder man hat auch im Studium, und da liegt man da so einer gewissen Gehirnwäsche, dass man auch in einer ganz bestimmten Art anfängt zu denken. Und ja, insofern fällt es mir dann relativ leicht, mich dann so neuen Themengebieten, die dann mit Clients, also der Einhaltung von rechtlicher Anforderungen, das triggert mich und das finde ich dann spannend, wie man das dann so ins Verhältnis setzt. Und ich fand es dann auch immer spannend, den technischen Sachverhalt damit dahinter verstehen zu wollen. Und gerade so die Einhaltung von rechtlichen Anforderungen, also der rechtliche Rahmen, war für mich immer klar. Aber was steht dahinter? Die Organisation, wie muss die aufgestellt sein? Welche Prozesse brauchen die, um gewisse Standards oder Normen, Anforderungen, rechtlichen Rahmen dann auch einzuhalten? Also was steht auch hinter der Norm? Ich wollte den Sachverhalt verstehen, weil ich auch der Auffassung bin, dass es mir als Rechtsanwalt auch in meiner rechtlichen Tätigkeit von Vorteil ist, wenn ich ganz genau weiß, welcher Sachverhalt sich dahinter verbirgt. Gerade bei so komplexen Strukturen wie in der Luftfahrt. Das ist ja in dem Sinne nichts einfach. Wir unterliegen sehr starken Regularien und sehr vielen und unterschiedlichen. Und da war es für mich dann immer spannend zu sehen, okay, wie ist ein Managementsystem zum Beispiel aufgebaut? Welche Anforderungen muss eine Luftfahrtgesellschaft erfüllen, um von A nach B fliegen zu dürfen? Und was muss sie alles dafür tun? Und im Zuge dessen, ich wurde damals gefragt, ob ich mir auch vorstellen kann, als Luftfahrtauditor mit auszuhelfen in dem Bereich. Das war dann so, es gab da immer genug zu tun, aber es war eine mittelständische Fluggesellschaft und man konnte nie genug Hüte aufhaben. Und ich dachte, na gut, ich werde davon nicht blöder, also mache ich das und bin dann tatsächlich so über einen Luftfahrtauditor dann Qualitätsbeauftragter, Qualitätsmanager, die ganzen Schulungen dann auch als Qualitätsmanager tätig gewesen, so dass ich dann auch, ich bin ja seit 2010 selbstständig. Das hat mir dann auch in meiner Selbstständigkeit halt sehr geholfen, weil ich sehr breit aufgestellt bin. Also ich bin als Rechtsanwalt zugelassen, deck da das Rechtliche ab. Ich berate auch heute für Miet- und Halterschaftsverträge, Sale- und Leaseback-Konstellation, mache aber auch noch Flugverspätung für Fluggesellschaften. In dem Sinne bin ich mal auf der bösen Seite der Macht. Oder Montrealer Übereinkommen, gibt's auch immer ein paar, mehr oder weniger witzige Fälle zu. Oder sagen wir so, eher unterhaltsame Fälle.
Moment, ich sehe dich grinsen, dann hau mal raus. Du denkst an einen bestimmten.
Ja, zum Beispiel, das war noch in meiner Zeit bei der Fluggesellschaft, das ist tatsächlich ein bisschen gemein. Wir hatten damals so Charter für so ein Angel, so Fischerei, ja, wie hier so ein Reiseveranstalter Reiseveranstalter für Angelreisen nach Norwegen. Und die finden halt naturgemäß immer schön im Sommer statt und auch im Sommer kann es in Norwegen schon durchaus mal ein bisschen wärmer werden. Und man kann vorstellen, wenn die dann ihre Dorsche und was weiß ich was da aus dem Nordatlantik rausziehen, die Leute, die fahren dahin, um halt den Fisch irgendwie sich dann auch als Trophäe ausstopfen zu lassen. Das sind halt überzeugte Hardcore-Angler, ja, die halt den Fisch gar nicht unbedingt angeln, um ihn zu essen. Ich meine, Dorsch fangen können sie auch hier in der Ostsee oder Nordsee, dafür müssen sie nicht nach Norwegen fliegen. Aber da gibt's halt wohl die besonders fetten Exemplare. Wir sind halt damals, in Anführungsstrichen, nur mit einer Boeing 737 hingeflogen und es stellte sich heraus, also die Boeing 737 hat einen relativ geringen Frachtraum. Angelrouten sind zwar leicht, aber sehr sperrig zu transportieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Fisch oder ein großer Teil des Fisches blieb dann stehen. Das Kühlhaus des Flughafens war defekt. Der Fisch wurde aber, wie das so ist, mit Rush Baggage dann, der wurde natürlich dann nachgeschickt, nur kam erst dann bedauerlicherweise 2 Wochen später an seinem Zielort an. Und man kann sich vorstellen, wie verärgert dann die Passagiere waren und vor allem, man kann sich auch vorstellen, welch bestialischer Gestank das gewesen sein muss.
Und du warst auf der dunklen Seite der Macht in dem Fall und durftest den Herrschaften erläutern, riecht doch gar nicht so schlimm und kann man doch noch verwenden.
Naja, bei dem Geruch, da gab es nichts zu leugnen. Also ich bin ja in dem Sinne nur Rechtsanwalt und kein Zauberer. Mhm. Verdorbener Fisch stinkt, ja, das gerade in Hamburg kennen wir das nur zu gut. Nur ist es halt so, dass man dann sagen musste, okay, ja, also vom Schadensgrund her, da gab es nichts zu leugnen. Ja, wir waren in der Haftung, das habe ich auch damals in der Geschäftsführung erzählt, das haben auch alle eingesehen. Wir müssen was zahlen. Die Frage war halt nur, wie viel. Ja, und dann ist ja nach Montrealer Übereinkommen immer gibt's diese Haftungshöchstsumme, die halt aber nicht mit einer Haftungspauschale gleichzusetzen ist. Und jetzt dachten viele, sie kriegen dann ihre damals 1.200 € ausgezahlt. Dem war halt nicht so. Mal dann Summen aufgerufen worden für Fisch als Trophäe und Angelreise hat gar keinen Sinn mehr. Also die Schadenssummen gingen in die Tausende. Mhm. Letztendlich, was muss aber nach dem BGB erstattet werden? Das ist ja letztendlich der Verkehrswert des Fisches. Ja?
Kilo Dorsch 1990.
Ganz genau, korrekt erfasst, ja. Lass den Fisch 4 Kilo gewogen haben und dann haben wir die Summe. Dann machen wir noch ein bisschen was auf Kulanz oben drauf und zack, fertig ist der Lack.
Und das war auch das Ergebnis?
Richtig, gab's nach einem Aal mit oben drauf, wie auf dem Fischmarkt, ne? Aber.
Und ein paar Brötchen dazu.
Und ein paar Brötchen, genau.
Spektakulär. Ja, ein Tag alte Brötchen. Okay. Das heißt, du hast viele Hüte auf, du bist Unternehmer. Durch und durch, dann ja auch schon 15 Jahre, wenn ich das richtig rechne, wirst wahrscheinlich dann für Tagessätze beauftragt. Also ich habe ja auch mal einen externen Qualitätsmanagementbeauftragten bei mir im Unternehmen gehabt, den ich an dieser Stelle sehr herzlich grüße, Stefan Riechmann, der damals selbstständig war, der ist jetzt in der Festanstellung, hervorragender Mensch, der bei mir das QMB geschrieben hat, 2004. Und alles aufgebaut hat und auch die Audits dann hervorragend durchgeführt hat. Da war ich immer sehr zufrieden. Ja, so als kleine Firma da so einen externen, in so sensible Bereiche reinschauen zu lassen, ist ja gar nicht so trivial, wie du dir vorstellen kannst. Der hatte dann auch verschiedene Kunden und dann denkt man immer so, oh Gott, jetzt kehre ich hier mein Innerstes nach außen und meine Qualitätsziele, meine Qualitätspolitik, die er dann auch mitgestaltet hat, freundlicherweise. Wie hast du das gemanagt, dieses Thema so? Also du bist Freiberufler, du bist Externer, aber du siehst ja, wenn ich das so sagen darf, das Innerste vom Innern. Du siehst, du öffnest den Körper und guckst dir das Herz an und die Lunge und klar, bist du immer zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber wie schaffst du es da, ein Vertrauen aufzubauen, dass man dir gegenüber keine Geheimnisse hat?
Zum einen ist es, ja, so, das kennst du sicherlich auch, dass die Luftfahrtbranche gerade in Deutschland auch sehr klein ist und selbst auch innerhalb Europas ist sie begrenzt und wenn man jetzt auch die Welt betrachtet, irgendwo im Laufe der Zeit, man hat sein Netzwerk, man kennt sich und die meisten Aufträge werden durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben. Also insofern ist es halt mein ureigenstes Interesse, dort Integrität zu wahren und nicht jetzt nach außen da zu zeigen, hier, oh, guck mal, was der jetzt hier für ein Herz hat und wie komisch das schlägt oder sowas, sondern dass man da auch ganz offen und ehrlich miteinander umgeht, intern kommuniziert, wo die Probleme liegen. Dann ist es so, dass ich häufig mitgestalte, jetzt zum Beispiel so ein System, gerade so, wie es jetzt heute heißt, so ein Qualitätsmanagementsystem, Safety-Management-System aufzusetzen, damit so ein Luftfahrtunternehmen zum Beispiel seine EOC-Genehmigung oder eine CAMO-Genehmigung erhält.
CAMO, sagt mir was. Moment, mit den ganzen Abkürzungen. CAMO, sagt mir was. AOC, was war das?
Das AOC ist das Air Operator Certificate, welches jede Fluggesellschaft benötigt, um kommerziell mit Sitz in Europa irgendwo fliegen zu dürfen, also auch weltweit. Das ist eine ICAO-Anforderung. Also ohne AOC darf ich keine Passagiere befördern.
Und CAMO ist Entwicklung, ist das richtig? Oder?
CAMO ist die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, Continuing Airworthiness Management Organization. Die Entwicklung, da sind wir dann im Part 21 bei den Design Organizations.
Ist klar. Aber das sind alles so die Gebiete, die streichst oder wo du sagst, ich helfe euch, ich zeige euch, wie das geht und ich stelle die richtigen Fragen. Du hattest vorhin ein nettes Stichwort genannt, du hast Gehirnwäsche, das ist ein hartes Wort, aber ich weiß, wie es gemeint ist. Du hast gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken, wenn ich dich jetzt richtig wiedergebe. Da muss ich nochmal nachhaken. Was meinst du damit? Wo hast du das gelernt?
Also letztendlich stammt das es ist ein Prozess im juristischen Studium und wenn ich jetzt so einen Schlüsselmoment preisgeben darf, dann ist es sicherlich so, die härteste Zeit im juristischen Studium, das ist immer die Vorbereitung auf das erste und dann auf das zweite Staatsexamen und dort hat man immer so die Repetitorien. So, das sind dann so
bei Hammer.
Zum Beispiel, genau, Hammer, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Weg günstig. Das ist klassischer Hammer-Zitat von Sinica, wie es so schön heißt. Ja. Korrekt. Und dort habe ich auch gelernt, wenn ich gefragt wurde, das war dann aber später bei den Kaiserseminaren in Lübeck, ein alter Richter, der das mit seinen Söhnen auch gemacht hat, so, Bark, wie verhält sich das? Ja, und wenn ich dann gesagt habe, ich glaube, das ist so und so, dann sagen, Bark, glauben können Sie in der Kirche und auf hoher See, wissen Sie es? Das sind so die ersten Prägungen. Und dann das zweite war, lassen Sie sich nicht verarschen. Es ist immer Anspruchsgrundlage, wer will was von wem woraus, ja, und vor allem, dass ich dann weiß, okay, was ist der Sachverhalt, ja, und was sind da meine Anspruchsvoraussetzungen? Und dann muss ich halt den Sachverhalt in Bezug zu den Anspruchsvoraussetzungen setzen, das sauber herausarbeiten, subsumieren, gucken, welche gibt es irgendwelche rechtliche Ausnahmen und meine rechtlichen Schlüsse ziehen mit den Argumentationen, was spricht dafür, was spricht dagegen, und dann gibt's den BGH.
Du redest wie ein Jurist, Henrik.
Ja, traurig, aber nein, ist so.
Das ist die bittere Wahrheit, ne? Wärst du doch bei Geografie geblieben. Naja. Okay, aber dann hast du dich, habe ich verstanden, vielen Dank. Also meine Frau ist Juristin, deswegen bin ich so ein bisschen im Film auch, wie ihr tickt, ihr Menschen.
Durchaus nur sympathische Menschen.
Ja, absolut. Ich meine, ohne sie geht's ja auch nicht, wissen wir alle. Und wir wollen ja auch, dass wir alle dann eine saubere Dokumentation haben. Das ist ja ein Riesenthema in der Luftfahrt, um da auch nochmal drauf zurückzukommen. Denn weil wir ja als Ingenieurbüro damals in eher so Richtung 21G aktiv waren und auch damit geliebäugelt haben, das selber uns anzueignen haben, haben wir festgestellt, dass der Aufwand dann zu groß gewesen wäre und weil wir zu klein waren. Aber ich kenne sehr, sehr viele, die das mit hohen Aufwand dann betrieben haben und viel Geld auch investiert haben in diesem Bereich. Ob es sich jetzt immer so gelohnt hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dementsprechend bin ich da so ein bisschen im Film auch, was das für ein riesen Aufwand ist, das seriös eben so zu dokumentieren, dass die Behörden nicht meckern am Ende des Tages. Du hast dann aber dich noch weiterentwickelt und gesagt, ein Henrik Bark alleine wäre langweilig und die AeroThrive gegründet. Also kann man auch bei LinkedIn finden, hervorragendes Profil, auch welche Veranstaltungen ihr macht, beeindruckend. Was macht die AeroThrive? Spreche ich das überhaupt richtig aus?
Richtig, du hast das ganz korrekt ausgesprochen. AeroThrive, ja, wir sind ein weltweit aufgestelltes Consulting-Unternehmen für die Luftfahrt, wenn man so möchte, in den Bereichen, gerade in den Bereichen Safety für Audits, Consulting und Training und auch Zertifizierung. Es war wie so häufig ein Zufall eigentlich, wie das Ganze entstanden ist. Ich bin damals gefragt worden. Es gab eine kleine Geschichte dazu. Ich muss gucken, wie unsere Zeit hier ist. Unterbrich mich, wenn ich jetzt weit aushole.
Nee, bitte.
Ich war halt ein gutes Jahrzehnt in dem IATA-Programm. Ich war im Auditor für IOSA, IATA Operational Safety Audit. Das ist auch ein Safety-Standard, der weltweit zertifiziert wird. Über 400 Fluggesellschaften sind auf dem IATA-Register. Und ich war da im Rahmen einer Lufthansa-Gesellschaft. Wir waren akkreditiert, diesen Standard zu zertifizieren, neben damals noch 5 weiteren Audit-Organisationen. Dann kam der Moment nach Corona, da hat die IATA gesagt, so, wir machen das künftig alles selber und ihr seid raus. Das fanden die Audit-Organisationen natürlich ziemlich doof, weil man kann sich vorstellen, da fällt dann für viele dann doch auch eine Geschäftsgrundlage dann erstmal weg oder zumindest ein ganzer Geschäftszweig. Und dann stellte sich die Frage, was machen wir? Und so wurde dann später auch das Saab-Check-Zertifizierungsprogramm geboren. Das ist halt ein Programm, welches von der Saab Limited als Non-for-Profit-Organisation verwaltet wird. Dieses Programm bietet kommerziellen Fluggesellschaften an, sich weltweit auch zertifizieren zu lassen als Qualitätssiegel, welches Compliance gemäß den relevanten ICAO-Annexen überprüft, so dass ich, wenn ich jetzt im Wetlease fliegen möchte für eine andere Fluggesellschaft, mir dieses Zertifikat ins Schaufenster hängen kann oder auch Codeshare zum Beispiel mit anderen Fluggesellschaften fliegen, dann kann ich mit diesem Zertifikat sagen, guck, liebe Gesellschaft, ich bin compliant zu diesen bestimmten Anforderungen. Das ist das, was ihr für Codeshare oder Wetlease benötigt. Das wird unabhängig überprüft. Und so wurde halt dieses Audit-Programm geboren. Der Hintergrund war, dass wir halt eine gewisse Anzahl von Audit-Organisationen benötigten, auch da eine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Und es waren damals 2 Audit-Organisationen, WayQA aus London und die damals noch Aviation Quality Services aus Frankfurt, jetzt Lufthansa Quality, der Lufthansa Aviation Quality Services. Und ja, ich wurde dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte. Es war bekannt, dass ich so eine Vorrats GmbH hatte, weil ich auch im Bereich Luftfahrtsteuer unterwegs war und wurde gefragt, ob ich nicht da irgendwie aushelfen kann und mit einer GmbH, dass ich die gründe und eine Auditorganisation werde. Ja, gut, wenn es hilft, ich mache ja vieles mit und ich lerne auch immer gern neu dazu. Ja, so kam es, dass dann die AeroThrive ins Leben gerufen wurde. Nun war mir klar, ich tanze auf vielen Hochzeiten, ich habe Recht, ich habe Consulting, ich habe Trainings. Und ich brauchte einen starken Partner an meiner Seite dann, um die Aerothrive dann auch wirklich groß zu machen, weil das ist was ich alleine nicht gekonnt hätte. Und dazu bin ich dann auch zu sehr Rechtsanwalt. Also arbeite dann zu sehr inhaltlich. Ich habe zwar mein Netzwerk, ich kann ein paar Sachen verkaufen, das ist kein Problem, aber ich bin jetzt auch keine Salesperson, ne? Und daran mangelt es, das hatte ich damals aber auch schon so offen kommuniziert. Ich weiß nicht, wie ich euch das vorstelle, ich helfe da gerne mit, aber ich bin da auch gerne dabei, nur um das groß zu machen, da bin ich dann wahrscheinlich der Falsche für. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann später den richtigen Partner dafür gefunden. Das ist der Patrick Lutz, der jetzt als Geschäftsführer und Partner bei der Aerothrive sozusagen die Aerothrive als Aushängeschild auch groß macht mit mir zusammen, und wir sind da ein ziemlich starkes Tandem.
Spannend. Und ihr seid global aktiv, habt global Kunden, also da kommt, jetzt fällt mir nichts Gutes ein, eine neue Airline in Asien irgendwo auf den Plan und sagt, wir brauchen ein Audit oder wir brauchen all diese Dokumente, um es mal einfach zu formulieren, um fliegen zu dürfen, und dann landen die bei Aerothrive?
Korrekt, ja, also das kann durchaus sein. Also wir haben, wir sind eine akkreditierte Audit-Organisation für das Subcheck-Programm. Und wir haben tatsächlich schon, jetzt müsste ich lügen, wir haben jetzt, meine ich, 15, also der Subcheck, die Registry wurde im letzten März, also im März, jetzt haben wir 25 März 24 eröffnet, also jetzt anderthalb Jahre aktiv. Wir sind jetzt, werden Ende des Jahres 20 Fluggesellschaften auf der Registry sein, auch weltweit vertreten. Also wir haben eine mexikanische Fluggesellschaft, wir haben eine US-amerikanische Fluggesellschaft, wir haben eine afrikanische, wir haben natürlich auch viele aus Europa. Jetzt auch im Dreistück, jetzt im ozeanischen Raum, im Südpazifik. Also und Afrika ist eins der nächsten. Es wird jetzt auch sein, Anfang kommenden Jahres werden wir nach Nigeria gehen und dort eine Fluggesellschaft dann nach diesen Standards überprüfen.
Okay, also vielleicht haben wir das letzte Mal miteinander gesprochen.
Das ist der Vorteil. Ich war tatsächlich.
Brauchen dich, ne?
Ich war tatsächlich schon in Nigeria und in Lagos im Center of Excellence. Mhm. Das, es war für mich tatsächlich gar nicht, also ja, es ist natürlich ein absoluter Kulturschock, aber auch da bin ich lebend wieder rausgekommen. Eine gute Vorbereitung ist dann, schadet natürlich nicht. Also wir haben alle den Wunsch, auch lebend und in ein Stück und in Gänze wieder nach Hause zu kommen.
Vollkommen klar. Das ist aber ein schönes Stichwort. Simbabwe und Sri Lanka, hast du auch lustige Sachen erlebt, oder?
Absolut. Also Simbabwe zum Beispiel war mit eins meiner traumhaften Audits. Das waren ganz wundervolle Menschen. War total spannend. Und es ist sowieso immer spannend, in anderen Kulturkreisen zu erleben. Wir alle unterliegen den ICAO-Anforderungen und haben auch unsere nationalen Vorschriften. Und wir aus der Luftfahrt sprechen ja dann doch, auch wenn wir unterschiedliche Dialekte und Sprachen sprechen, wir sprechen dann mit einer Sprache der Luftfahrt. So, wir alle wissen, wovon wir reden. Und es ist immer toll zu sehen, wie halt andere Menschen in anderen kulturellen Umfeld diese Vorschriften umsetzen und was sie auch teilweise mit sehr geringen Mitteln dann aus den Boden stampfen. Und in Simbabwe war es halt damals so, und das ist jetzt schon 10 Jahre her, dass die Menschen, die hatten tatsächlich gar nichts, und wir haben uns auch schon so ein bisschen gewundert, es war überall ganz groß, gab es dann die ganzen Banner und Safety und ja, Contributing, bababababab. Und wir haben vor jedem Meeting, also vor dem Opening Meeting und vor jedem Morning Meeting, was wir damals, so Briefings, die wir gehalten haben, und dem Closing Meeting, da haben wir jedes Mal gebetet. Es wurde ein gemeinsames Gebet gesprochen. Und auch der CEO meinte dann, Henrik, komm mal her. Also wir müssen doch mal unter 4 Augen, und ja, du musst uns helfen und hier und da. Und ich hatte das damals noch nicht so richtig verstanden. Ich meinte, ja, ich helfe euch, wir sind euch hier wohlgesonnen und wir versuchen hier alles natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten möglich zu machen. Und wir hatten dann auch ein recht anständiges Auditergebnis. Also natürlich hatten wir Findings und die haben wir auch mitgenommen, die haben wir klar kommuniziert. Stellte sich halt im Nachhinein heraus, dass die Gebete nicht unbegründet waren, weil es war vor dem Audit, war keiner mehr da. Die Menschen waren nur für das Audit sind die ins Büro gekommen und nach dem Audit war auch keiner mehr da, weil sie schlichtweg die Leute nicht bezahlt haben. Ja, die wurden halt nur für das Audit da einbestellt. Letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, es gab dann auch niemand, der diese Audits nachbearbeitet hat. Und es war so ein bisschen die Hoffnung da und wohl auch der höhere Wille, dass wir dann sozusagen unsere eigenen Audits so mit offenen, halb offenen, geschlossenen Augen dann auch selber wieder schließen. Das geht natürlich nicht, ne? Also, so dass dann der Operator bedauerlicherweise auch nicht mehr auf der Registry gelandet ist.
Thierry hier, Dr. Alban. Hello Africa, tell me how you doing. Hello Motherland, tell me how you doing. Das ist ja sagenhaft. Und ist Sri Lanka was Ähnliches oder hat es wieder mit Angeln und Fisch zu tun?
Nee, da ganz anders. Also ein ganz tolles Land habe ich inzwischen. Ich habe ja im Laufe der Zeit, man entwickelte auch so gewisse Freundschaften. Es war tatsächlich eine harte Geburt. Ich war dreimal in meiner Laufbahn war ich da. Das erste Mal, das war einfach nur so ein Vorassessment, dass wir geguckt haben, okay, wir sind hier aufgestellt und ich war da im Security-Bereich und der alte Security-Manager, das war so ein alter Lieutenant der Sri Lanka Army, der mir dann auch gezeigt hatte, als wir auf dem Flughafen waren, ja, von da kamen damals die Rebellen und hinter uns war immer noch der Guard mit der M16 da im Anschlag. Also es war halt so ein gewisse, schon ein anderes Verhältnis. Er selber hatte auch ein paar Narben. Also es war durchaus ein Charakter, der so seine Erfahrungen gesammelt hatte. Und dann waren wir dabei, die Standards abzuprüfen. Wir saßen in so einem, ich kam da rein in diesen Raum. Das war so ein, im Prinzip wie so eine Schulklasse, wie bei uns damals im Omoor, nur noch vielleicht dreimal so groß. Es war dann ein kleiner Tisch, sozusagen das Lehrerpult, und da war dann ein Name-Tag mit meinem Namen und ein Stuhl, und da sollte ich doch Platz nehmen, und der Lieutenant, der nahm neben mir Platz. Dann gab es die U-Shaped, also diese Schüler, das waren dann gefühlt, es waren bestimmt 50 Inder, die dann da saßen, die halt da waren, alles voller Ordner, die ganzen Tische. Und sozusagen, das war beim Security, man überprüft immer das Management-System, dann Training, Qualification und dann die operationellen Security-Prozesse. Und es war bei uns damals so üblich, dass wir gar nicht mit dem Management-System angefangen haben, sondern mit dem Security-Training, weil wir da auch schon indirekt so ein paar Teile des Management-Systems mit abgeprüft haben. Damit konnte der nichts anfangen, weil ich habe dann sozusagen in der Mitte angefangen und er wollte eigentlich so nach und nach, es stellte sich heraus, dass immer ein Mensch für einen Standard zuständig war. Mhm. Und wie gesagt, es war ein Vorassessment und ein Vorassessment, da zeigt man so ein paar
Stellen auf.
Genau, man will eigentlich zeigen, so da könnt ihr besser werden, da könnt ihr besser werden, da könnt ihr besser werden. Aber letztendlich war es so, dass die Leute nur dafür da waren,
für ein
die
Kapitel.
Compliance für diesen Standard irgendwo sicherzustellen. Und er sagte dann, ich habe den Standard aufgerufen und er zeigte dann, zack, Mr. So und So, der kam dann zitternd mit dem Ordner vor mir hin und sagt, ja, is this now sufficient? Yes. You may take in consideration to... Yeah, but look here, I have this. Is this now sufficient? Ja. Und so ging das dann weiter, dass ich sage, oh Gott, ich will jetzt natürlich auch den Arm hier nicht die Illusion rauben. Wir sind dann durch dieses Voraudit dann da gestolpert. Wir haben denen so ein paar Sachen generisch aufgezeigt, was sie möglicherweise besser machen können. Aber so war das halt von der Kultur her. Sie sind dann später auch durch die Zertifizierung gekommen. Und wenn man das also aus anderer Perspektive mal hat, also gerade in Sri Lanka, da sind ja die Saris dann so eine traditionelle Kleidung. Und die Cabin Crew, die tragen halt auch ihre Saris. Und zum Beispiel so die ganzen Ditching-Übungen dann im Pool, ja, die haben sie mit den Saris durchgeführt. Ui. Und versuch erstmal da im Sari dann zu schwimmen. Also ich stelle mir das ziemlich schwer vor.
Da habe ich ja was ich heute Nachmittag im Bondenwald üben kann.
Genau.
Henrik, wir begeben uns so langsam auf den Landeanflug, aber ich habe noch zwei, drei kurze Fragen. Und zwar, wir werden von vielen jungen Menschen gehört. Was hast du Tipps bezüglich der Karriere? Und später noch für die erfahrenen Leute, was hast du Tipps für die Zusammenarbeit mit Konzernen? Da fangen wir erstmal mit den jungen Menschen an. Was würdest du dem jungen Henrik Bark raten, dem 18-Jährigen, dem 20-Jährigen?
Ich würde sagen, bei mir fing die Sinnkrise tatsächlich so damals so mit 20 an, mit Hinblick so auf Abitur. Vorher habe ich das Leben in vollen Zügen genossen und danach zum Glück auch wieder. Also ich kann eigentlich nur sagen, ja, macht euch Gedanken, was ihr mit eurem Leben anfangen wollt, aber macht euch nicht zu viele Gedanken. Ja. Wenn ihr guckt auf eure Stärken, was sind eure Visionen, was möchtet ihr irgendwie, was möchtet ihr erreichen und dann versucht es zu erreichen. Also ich habe meinen Sohn, ist 13, jeder 10-Jährige möchte jeder 10 auch Fußballprofi werden. Und klar, jetzt kann man mit einem 10-Jährigen noch nicht unbedingt immer objektiv und juristisch korrekt reden, das wäre ja auch brutal. Aber ich habe ihm schon versucht zu verstehen zu geben, so ja gut, Fußballprofi, natürlich ist das ein Ziel, das ist eine Vision und hey, wenn du die Möglichkeiten hast, natürlich kannst du das erreichen, nur auch eher so, das habe ich dann nicht mit 10 gemacht, aber ein bisschen später gesagt, so dass auch wirklich tatsächlich nur sehr, sehr wenige dieses Ziel erreichen, Profisportler zu werden, aus unterschiedlichsten Gründen. Es können Verletzungen dazukommen, als Fußballprofi möglicherweise ist man nicht schnell genug und es sind so ein paar Sachen, die so ein paar Faktoren, die ja möglicherweise limitierend werden und das Ziel dann auch unrealistisch machen werden. Also ich würde dann immer zu gucken, okay, jetzt kritisch hinterfragen, ist das Ziel auch realistisch? Aber es darf gerne sehr ambitioniert sein. Ja? Also man darf gerne träumen, die Vision haben und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, lasst euch von Fehlern und Niederlagen nicht abschrecken. Ja, also wenn ich das so salopp sagen darf, ja, jeder kriegt immer auf die Fresse. Mhm. Also man kriegt öfter auf die Fresse, als man jetzt, das kennst du bestimmt vom Tennisplatz, ja, du hast sicherlich mehr auf die Fresse bekommen als Siege. Aber der Sieg, den du dann eingefahren hast, so wieder Touchdown von El Bundy, der war dann legendär, ja. Und dafür lohnt es sich dann, ne? Aber es kommt halt auch immer wieder jemand, der dann wieder noch besser ist und man ist selten dauerhaft die Nummer eins und ich glaube, das ist so eigentlich Quintessenz. Glaubt an euch selbst, glaubt an eure Stärken, genießt das Leben, daddelt nicht zu viel auf dem Handy rum, nicht zu viel an der Switch, ja, das Leben spielt draußen, nicht im Digitalen, im wirklichen Leben. Es gibt da sehr viel zu entdecken und zu machen und auch dann eure Vision letztendlich und euren Traum wahr werden zu lassen.
Schön gesagt. Ich kann das ergänzen, unser Geschäftsführer bei Philips, ich war ja 6 Jahre bei Philips früher im Konzern, das als Überleitung vielleicht auch gedacht, da hing ein Spruch an der Wand, Business wird zwischen Menschen gemacht. Und ich habe mir gedacht, so ja, okay, und naja, ein Unternehmen sollte ein Spiegelbild der Gesellschaft sein. Das ist ein Zitat von Gräfin Donhoff von der Zeit, der Herausgeberin, der ehemaligen. Also jung, mittelalt. Und das ist das, was ich auch irgendwo mir ein Stück weit zu Herzen genommen habe. Also am Anfang habe ich die Sprüche immer gar nicht verstanden. Was soll das? Ja. Mhm. Aber genau das, was du sagst. Das Zwischenmenschliche ist elementar. Und man kann, glaube ich, nicht nur aus dem Office heraus mit Maus bewaffnet und Telefon aktiv sein und am besten nur 5 E-Mails schreiben, sondern man muss sich eben auch begegnen, so wie du auf deinen Veranstaltungen. Und das Stichwort war Konzerne, so kamen wir eben drauf. Was hast du da für Tipps? Weil ich habe ja auch viel mit Konzernen zusammengearbeitet. Wie sollte man da mit diesen Konzernen zusammenarbeiten, weil da ja die Wege auch manchmal ein bisschen länger sind, nach Rom zu kommen?
Korrekt. Also aus meiner Erfahrung braucht man zum einen ganz viel Geduld und es ist halt auch wichtig, immer die Beziehung weiter auszubauen. Ja, und man kann natürlich auch immer ganz schnell, was man über Jahre aufgebaut hat, ganz schnell kaputt machen. Und da muss man natürlich immer gucken, dass man möglichst diese Fettnäpfchen dann umgeht und man versucht aber natürlich diese Beziehung, die man dort hat, dann auch immer weiter wieder auszubauen. Wir haben das jetzt oder wir versuchen das. Entschuldigung, einerseits ist da, was ich auch gelernt habe, der psychologische Ansatz immer wichtiger, auch bei mir im Rechtlichen. Also es geht, natürlich muss man inhaltlich, rechtlich solide aufgestellt sein, aber auch die psychologischen Komponenten sind sehr wichtig, auch wie man vor Gericht dann was sagt und dann auch mit Argumenten zu überzeugen. dann auch einen Erfolg in der Sache zu haben. Und so ist das mit Konzern auch. Und so kam auch die Idee unseres Customer Days zustande, den wir in der Elbphilharmonie dann letztendlich verbracht haben. Wir haben als Aerothrive unsere Schlüsselkunden oder nicht nur Schlüsselkunden, aber wir haben viele Kunden, die wir haben, wichtige große Kunden, die haben wir eingeladen und wir haben halt auch viele Kunden, mit denen wir gesagt haben, oh jetzt komm, lass uns mal ein Bier trinken. Ja? Und im Alltag passiert das nie, dass man Bier trinken geht, weil die To-Do-Listen sind überall immer, die sind immer lang, es wird jeden Tag immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben und da kommt das Biertrinken dann leider viel zu kurz, sodass wir dann gesagt haben, von der Idee her, wir brauchen mal unsere Kunden zusammen, mit denen wir dieses Biertrinken haben und die haben wir eingeladen. In diesem Jahr, es war erstmal so ein Testballon und in dem Sinne auch ein sehr begrenzter Kreis, aber auch alle aus von großen Konzernen. Und haben dort im Rahmen einer Plattform, dass wir so ein Recurrent-Training angeboten haben. Wir haben uns über fachliche Themen ausgetauscht. Aber darüber hinaus haben wir die Mittagspause dann so verbracht, dass wir eine Hafenrundfahrt organisiert haben. Auf der Barkasse gab es da natürlich, es sollte auch nicht an Verpflegung fehlen. Ne? Es gab natürlich, es sollte keiner dehydrieren. Wir hatten schönes Wetter gehabt, da gab es dann auch Flens und Softdrinks. Als auch natürlich im Sinne von jetzt nicht stinkender Fisch, sondern es gab frischen Fisch, gute Hamburger Fischbrötchen und haben dann so den Tag genossen und den natürlich, wie soll es anders sein, morgens auf der Reeperbahn nachts um 2:30, ne, einmal über den Albersplatz und große Freiheit, so dass wir auch unseren Kunden, die aus aller Welt hergekommen sind, einmal so das Hamburger Nachtleben zu zeigen, was dann letztendlich in der alten Beatles-Kneipe sozusagen sein Ende gefunden hat.
Das hast du wunderbar beschrieben, das gehört halt dazu. Das ist elementar, dass man auch mal, wir sagen in Hamburg, miteinander schnackt, dass man sich austauscht, dass man vielleicht auch mal neben dem Job merkt, wie tickt denn so einer? Was treibt den an? Und es ist eben nicht nur fachlich Excel-Tabellen abarbeiten und To-Do-List erstellen und dann abzuarbeiten, sondern dass man da eben eine gewisse Flexibilität auch hat und eben ja da auch sieht, kann ich mich auf den verlassen. Also man bekommt so viele wichtige, elementare Informationen, die auch für den Job dann wieder relevant sind, dass ich eben da ein ganz, ganz großer Fan bin, dass solche Veranstaltungen dann auch entsprechend einen vernünftigen Rahmen finden und nicht wie, ich will jetzt keine schlechten Vergleiche ziehen, aber jeder weiß, glaube ich, was wir beide meinen. Wenn du da in der Luftfahrtbranche etwas ändern könntest und es allein entscheiden dürftest, was wäre das?
Ja, also da habe ich zum einen erstmal ein inzwischen bedauerlicherweise sehr unrealistisches Ziel, aber wenn wir jetzt im Phantasialand sind, dann würde ich den Flughafen Hamburg zusammen mit einem großen Carrier zu einem absoluten internationalen Hub ausbauen, einfach weil ich selber so bequem geworden bin und ich Punkt-zu-Punkt-Verbindung einfach abgöttisch liebe. Einfach schnell irgendwo sein. Die Faszination des Fliegens ist leider mit der Zeit ein bisschen abhanden gekommen, sodass ich eigentlich inzwischen lieber irgendwo vor Ort bin als in der Luft. Das hat sich gewandelt im Vergleich zu meinem Kindsdasein oder Jugenddasein. Sodass ich heute die Zeit mit meiner Familie vor Ort irgendwo mehr schätze als die Zeit in der Luft.
Gut so.
Das zum einen und ich glaube da mit dem, was wenn ich allein entscheiden dürfte, aber dieses, das teile ich mit vielen, obwohl ich Rechtsanwalt bin und Consultant und davon lebe, aber ich denke, dass wir auch dringend einer Deregulierung bedürfen, nicht zu Lasten der Sicherheit, der Flugsicherheit, aber dass wir in vielerlei Hinsicht schon gucken, wie wir regulatorische Hürden, wie wir das irgendwie mal zurren können. Das wäre, denke ich, essentiell für die Luftfahrt, weil vieles auch dann teilweise ja schon inzwischen unmöglich geworden ist und wo man sich fragt, ist das denn überhaupt noch zielfördernd? Ist das innovativ? Und das wäre das Nächste, das Dritte, wenn ich allein entscheiden dürfte, ich würde viel mehr auf innovative Energien setzen, also dass man guckt, okay, was kann man zum Beispiel mit Hydrogen betriebenen Flugzeugen erreichen, mit umweltfreundlicheren Brennstoffen oder auch elektrisch betriebenen Luftfahrzeugen. Da geht mir persönlich die Innovation viel zu langsam voran und würde mir wünschen, auch im Hinblick auf künftige Generationen, dass wir die Mobilität auf umweltfreundliche Weise beibehalten, so wie wir sie aber kennengelernt haben. Weil es ist natürlich, Luftfahrt verbindet Menschen, verbindet Kulturen. Es ist halt auch wichtig, um Frieden und den gesellschaftlichen Austausch zu erhalten.
Henrik, das war deine Bewerbungsrede mindestens für die Hamburger Bürgerschaft, wenn nicht für den Bundestag. Das weißt du. Du wirst jetzt, also neben den zahlreichen Airlines, die diesen deutschen Podcast hören, in Asien und wo auch immer auf der Welt, die dich jetzt kontaktieren werden und sagen, darf ich bitte beim nächsten Elbphilharmonie Aerothrive Day dabei sein? Das ist das eine. Werden jetzt relativ viele Parteien sich bei dir melden und sagen, Herr Bark, so einen wie Sie brauchen wir in der Politik. Nein, wirklich, das ist ein klarer Fall, klare Kante und klare Meinung an der Stelle. Also finde ich absolut nachvollziehbar, was du da sagst. Gibt es denn, Stichwort Landeanflug, ein Thema, was ich nicht angesprochen habe, wo du sagst, Mensch, Tom, also ganz im Ernst, warum hast du mich das denn nicht gefragt? Oder hast du noch etwas, was du loswerden möchtest für unsere Hörer?
Ich habe immer ganz viele Themen in meinem Kopf. Ich fürchte aber, wir sind jetzt schon durch so wahnsinnig viele Themen, die wir angerissen haben. Das möchte ich auch ungern überladen. Und wenn ich jetzt hier mit einem neuen Thema wieder komme, dann sind wir wahrscheinlich noch die nächste Stunde wieder beschäftigt. Also, gerade Luftfahrt ist ja, da gibt's immer wahnsinnig viel zu besprechen und sich auszutauschen. Also auch gerne bei Gelegenheit wieder. Mir fällt aber derzeit jetzt kein konkretes Thema ein, was wir hier noch weiter anreißen können.
Ich hätte eine Idee, Herr Henrik. Also, letztendlich ist es ja so, ich hatte hier ja auch schon einige Fernsehexperten zu Gast, die du sicherlich auch kennst. Also Heinrich Großbongardt kennt man ja auch aus Hamburg vielleicht, der auch in der Tagesschau relativ häufig auftritt. Dann Kurt Schellenberg, Andreas Späth, der einen hervorragenden Podcast macht, Flugforensik, den ich an dieser Stelle jedem empfehle, der wahnsinnig viel Zeit reinsteckt, da das zu recherchieren, gemeinsam mit seinem Moderator. Flugforensik heißt er. Ich könnte mir vorstellen, wenn die drei ausfallen und die Tagesschau sucht mal wieder jemanden ein, in Hamburg-Lux steht, da wird Henrik Bark kontaktiert und gesagt, Herr Bark, ihr sind 5000 Koffer herrenlos. Wie geht's jetzt weiter hier? Ne? Oder wenn die Fluglärmgegner eine Demonstration ansetzen, Herr Bark, was sagen Sie dazu?
Die Themen sterben zum Glück ja nie. Ja.
Das ist klar. Prima. Dann möchte ich mich ganz offiziell und herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für den Einblick, auch in den Werdegang, für deine klare Meinung, die du hier geäußert hast. Wünsche dir alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass wir uns nicht erst beim 40-jährigen Abi-Treffen dann wiedersehen. Ich packe natürlich alle relevanten Links in die Shownotes, heißt das Profil von Aerothrive oder das Profil von Henrik Bark bei LinkedIn. Wer was möchte, ich mache gerne ein Intro oder schreibt ihn direkt an über LinkedIn. Wir sind ja große Freunde der Effizienz und Effektivität, Bezug nehmend auf diesen Podcast dann. Ich bin mir sicher, du wirst irgendwann antworten.
Lieber Tom, vielen Dank und ja, die Freude ist auch ganz auf meiner Seite, wie schon eingehend gesagt. Und ich hoffe auch, dass wir uns auch bald mal auf ein Bier wieder treffen und dies nicht nur so dahin sagen.
Auf jeden Fall. Also, danke. Tschüss.
Super. Tschüss. Nee.
Hört die anderen spannenden Folgen mit Managern von Lilium Arcosa, der DFS, Hensoldt, UAB, Autoflug, der Deutschen Aircraft, dem Hamburger Airport und dem BDLI sowie Brötje Automation. Folgt uns bei LinkedIn. Meldet euch gerne, wenn ihr auch eine Folge aufnehmen wollt. Wir erreichen mit dem Aerospace Manager Podcast ca. 10.000 Menschen.